ARD Sounds.
Hallo, wie schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei KI und jetzt zu einer ganz frischen Folge. Aber bevor es losgeht, stellen wir uns wie immer erst einmal vor. Aljoscha, du darfst starten.
Aljoscha Burchert vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz und ich bin Wissenschaftler.
Und ich bin Journalistin und Moderatorin Simin Sadeghi vom Saarländischen Rundfunk. Und Aljoscha, wir sehen uns ja immer hier per Video, wenn wir aufzeichnen. Ich sehe, du bist mal in einem Büro und nicht in deinem kleinen Keller.
Ja, im Büro. Und wir hatten ja kürzlich die Folge zu Tiersprachen und da musste ich natürlich sofort an Stromberg denken. Ein Hund im Büro. Und das ist die perfekte Überleitung in diese Woche.
Das stimmt. Und in diese Folge. Denn heute geht's nicht um einen Hund im Büro, was ich auch schön fände, sondern um KI im Büro und wie künstliche Intelligenz in unser Büroleben verändern kann. Ich weiß nicht, Aljoscha, du hast ja jetzt nicht so einen klassischen Job, wo du jeden Tag ins Büro gehen musst, ne?
Das wollte ich genau dich fragen. Ich habe einen klassischen Homeoffice-Job und aber doch einen sehr bunten und abwechslungsreichen Büroalltag. Die Leute fragen mich dann immer, wie viel KI da eigentlich eine Rolle spielt und das ist dann gar nicht so viel. Da sind sie manchmal ein bisschen enttäuscht, aber du weißt ja irgendwie hier, ne, der Prophet im eigenen Land.
Das stimmt, so. Ja. Ich höre privat jetzt auch nicht den ganzen Tag nur Radio, obwohl ich Radio mache. Nur das, was ich sende.
Stunde der Wahrheit.
Nur das, was ich sende, höre ich den ganzen Tag.
KI und jetzt? Der Podcast, in dem KI auf Alltag trifft.
Nee, Quatsch. Ich gehe tatsächlich doch relativ häufig in unser Büro, weil einfach unser Studio da ist. Das heißt, meine Vorbereitungen finden da dann statt. Aber wenn ich als Reporterin oder als Moderatorin draußen unterwegs bin, in Deutschland, Saarland und Europa ja auch, dann habe ich natürlich keinen klassischen Bürojob. Also jetzt nicht dieses klassische 9-to-5 und immer nur am Computer sitzen.
Aber dann hast du auch nicht einen Haufen von Assistenten, die dann darauf warten, Sachen für dich büromäßig zu erledigen. Das heißt, KI wäre auch da schon mal...
Ja. Eine große Hilfe, ja, vor allem bei so nervigen Sachen wie Terminabsprachen, E-Mail beantworten, Honorarerfassung bei uns, ne, Honorarmeldung, solche Sachen, da würde ich wirklich irgendwann 3 Kreuze machen, wenn da die Technik sagt, oh ja, ich übernehme. Und ich finde es ja ganz spannend, wenn man so auf die letzten 6 Jahre guckt, da hat sich ja technisch schon ganz viel getan, seit der Pandemie, du hast schon das Stichwort Homeoffice angesprochen. Damals war das ja so, wir alle sind noch in Büros gegangen und auf einmal war ganz viel Neues möglich. Und es ist sogar teilweise möglich, dass die Leute da arbeiten, wo sie Urlaub machen. Stichwort Workaway. Also die Frage heute, wann können wir uns alle in die Hängematte legen, Aljoscha, von der du immer sprichst, und die KI macht im Büro den Rest und vielleicht Bürojobs komplett abschaffen. Im Sinne von, ich muss jeden Tag in ein Büro gehen. Das wollen wir heute wissen und zwar von unserem Gast Adrian Müller. Er ist seit 2022 Vice President und Managing Director bei HP. Kennen wahrscheinlich viele von uns von Computern oder Druckern im Büro und er verantwortet die Märkte Deutschland, Österreich und Schweiz. Und er ist deswegen heute ein perfekter Gast für uns, denn HP arbeitet am Büro der Zukunft. Wie das aussieht, das erfahren wir heute von ihm. Hallo Adrian, schön, dass du da bist.
Hallo, einen wunderschönen guten Morgen.
Bitte entschuldigen Sie den Schweizer Akzent.
Das musst du gar nicht entschuldigen, das ist einfach ganz zauberhaft.
Hallo Adrian.
Bei dir kann man nicht so richtig sehen, ob du in einem Büro sitzt, aber ich könnte mir vorstellen, dass du wahrscheinlich auch viel in Büros unterwegs bist, wenn man der Chef von HP ist, oder?
Ja, effektiv, wir haben die Policy bei HP, dass wir rund 3 Tage pro Woche im Office sind. Die sind frei wählbar. Also das kann ich eigentlich auswählen, wie ich das gerne hätte. Aber selbstverständlich, ich sitze im Moment in einem Office hier in Nähe von Stuttgart. Mir ist es wichtig, um meine Mitarbeitenden rum zu sein. Und selbstverständlich bin ich oft auf Reisen. Aber wenn ich dann nicht auf Reisen bin, bin ich eigentlich gerne im Office und dann eher weniger im Homeoffice.
Seid ihr technisch denn schon weiter als die meisten Verwaltungen zum Beispiel oder vielleicht auch Funkhäuser von öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten oder sonst
auch
wie?
Forschungsinstitute.
Irgendwelche Forschungsinstitute, die sich mit KI beschäftigen. Seid ihr da technisch weiter, sodass man nicht immer diese Videotelefonie hat, wo alles ruckelt, keiner versteht den anderen und am Ende schreibt man doch 30.000 E-Mails?
Ich muss mal ehrlich gestehen, wir hatten ziemlich viel Aufholungsbedarf. Ich denke, wie viele Unternehmer, die Pandemie hat uns genauso überrascht wie alle anderen auch. Wir sind nach Hause gegangen. Vielleicht das Positive bei HP war, bei uns sind schon alle lange mobil ausgerüstet, also jeder mit einem Notebook entsprechend. Wir hatten auch nie Einzelbüros, wir hatten schon immer Großraumbüros. Aber selbstverständlich, ihr habt einen wunden Punkt getroffen. Nein, wir waren technisch in den Offices nicht eigentlich auf ein hybrides Arbeiten vorbereitet, zumindest nicht so, dass man den Mitarbeitern sagen kann, das ist auch unser Anspruch, dass eigentlich überall das Arbeiten problemlos möglich ist. Man kann auf alles zugreifen. Das war bis jetzt nicht der Fall.
Ich denke, auch zugreifen ist ja wirklich das Thema. Ne? Die Geräte kann man noch beschaffen, aber wenn das nicht vorher klar ist, dass man sichere Verbindungen hat und dass die Datenbanken nach außen auch was rausgeben, dann hat man ja schon mal eine Riesenbaustelle mit den Daten.
Ja, und es ist natürlich nicht nur die Technologie, es war ja eigentlich die ganze Infrastruktur im Office. Ich spreche ja nicht nur von der berühmten Kaffeemaschine. In den Jahren vor der Pandemie waren eigentlich Sparmaßnahmen, haben oft die Office-Infrastruktur betroffen und man da so nicht wirklich attraktiv gemacht. Und nach der Pandemie haben wir dann festgestellt, dass die Mitarbeiter eigentlich nicht unbedingt ins Office zurück wollen, weil sie schlichtweg zu Hause technisch besser ausgerüstet waren. Das haben sie ja schon eingerichtet und einmal eingerichtet geht auch nichts mehr kaputt. Und auch bequem, sei das vom höhenverstellbaren Pult, das ich habe, vom Stuhl, Monitor, was auch immer. Und da hatten die Firmen und hatte auch HP natürlich einen großen Aufholbedarf. Wir haben eigentlich bei uns sämtliche Offices umgebaut, unmittelbar nach der Pandemie. Und aber auch technisch aufgerüstet. Die WLAN-Verbindungen, die, du sprichst es an, sehr wichtig sind, sei das auch die Meeting-Infrastruktur, da muss man hybrid miteinander arbeiten können. Und für uns ist das definitiv heute ein Standard. Ich habe einige Mitarbeiter, die sind wie ich im Moment in einem Meetingraum, die sitzen zusammen. Ich habe vielleicht 2-3 Leute an einem Arbeitsblatt, zwei Leute unterwegs und jemand im Homeoffice. Und das funktioniert eigentlich ohne Probleme. Aber das ist ein Prozess und das sind viele Unternehmen noch gar in diesem Prozess dran, ja.
HP kennen natürlich viele Leute von Druckern. Das ist der erste Gedanke, die erste Assoziation. Und ich habe gelesen, aber Future of Work ist für euch eben ein großes Thema. Woher kommt da eure Inspiration? Wie denkt man über die Future of Work nach?
Ich würde die Future of Work auf Deutsch übersetzen, Arbeitsplatz der Zukunft. Und ich denke, wir haben vorhin genau den richtigen Punkt angesprochen. Wir sehen Arbeit dort, wo sich der Mensch gerade befindet. Sei das im Office mit der entsprechenden Infrastruktur. Die Zukunft des Arbeitsplatzes ist aber genauso mobil, wenn ich unterwegs bin oder auch wenn ich zu Hause bin. Und die Zukunft des Arbeitens, und das ist einfach gesagt, aber ziemlich komplex in der Umsetzung, wie wir alle erfahren tagtäglich, wenn wir uns miteinander verbinden. Und das selbstverständlich auf einem Sicherheitsniveau oder auf einem Sicherheitslevel, auf den wir sicher noch zu sprechen kommen, mit ganz neuen Gefahren. Und ob das bei der Computer sind, ob das Notebooks sind, ob es entsprechende Ausrüstungen sind in den Meetingräumen, geht aber schlussendlich auch, dass ich vielleicht immer noch gewisse Dokumente ausdrucken muss. Das alles stellt HP zur Verfügung.
Also so quasi ein Arbeitsplatz, jeder hat seinen Laptop und geht dann auch, wahrscheinlich bei euch dann, Deutschland, Österreich und der Schweiz, da wo er gerade ist, kann er sich dann entweder zu Hause oder vielleicht in einem eurer Offices anmelden und von dort aus arbeiten. Dann gibt es wahrscheinlich die Möglichkeit, dass man fern von zu Hause arbeitet, weil da kommt bei mir dann auch immer wieder die Personalrätin durch. Dann sagt man ja, vielleicht will man ja auch mal Arbeit und Privates trennen, ne? Oder vielleicht hat man Kinder zu Hause und dass man dann quasi einfach dahin gehen kann, wo man will. Weltweit auch bei euch?
Selbstverständlich. Ich glaube, das ist einen wichtigen Punkt angesprochen. Bei HP, wir haben sehr viele Niederlassungen in Deutschland, in Dach, aber auch weltweit. Und das war ja nicht nur, dass wir die Technologie in den Meetingräumen oder die Offices schöner gemacht haben, höher verstellbare Pult. Es geht da genau, ich kann überall rein, mein Notebook wird automatisch verbunden, mein Badge funktioniert überall genau gleich. Also all die Friktionen, die wir früher hatten, dass ich mich anmelden musste, dass ich einen Badge freischalten müsste für einen Zuzug zu einem Office, dass ich einen Drucker verbinden musste, solche Sachen gibt es alles nicht mehr. Ich glaube, da ist sehr viel im Hintergrund geschehen, dass sich die eigentlichen Mitarbeiter heute viel einfacher bewegen können.
Aber was ist der nächste Schritt, Adrian? Was würdest du sagen? Ist es die berühmte Hängematte, in der wir dann bald liegen und die KI arbeitet für uns? Nein, ne?
Ja, ich glaube, von dem träumen wir schon lange, dass wir nicht arbeiten müssen, jemand für uns arbeitet. Und wenn wir die industrielle Revolution anschauen, dann hat die effektiv wurde sehr viel Muskelkraft durch Maschinen ersetzt. Das ging dann weiter und heute wird da sehr viel Rechenkapazität durch Computer ersetzt. Das begann dann mal mit dem Taschenrechner. Ich war noch ein Taschenrechnerkind in meiner Jugendzeit. Das war ja fantastisch. Der hat mir das Denken nicht abgenommen, aber mir die Arbeit abgenommen. Ich glaube, wir sind auch heute wieder an einem Punkt, wenn wir KI anschauen. Die KI wird uns Arbeit abnehmen, aber die KI wird uns nicht das Denken abnehmen. Von dem her, wenn Sie in der Hängematte sind und denken, produktiv denken, dann werden Sie definitiv noch eine Zukunft haben, wenn sie sich darauf beschränkt, in der Hängematte zu liegen und nichts mehr zu tun, dann wird ihre Zukunft wahrscheinlich eher etwas bescheidener sein, würde ich mal politisch korrekt so ausdrücken.
Außer man ist Hängematten-Testerin.
Und das ist ja dann auch immer meine Angst, wenn ich nachts um 12 irgendwie, was weiß ich, vorm Schlafen gehen unter der Dusche stehe und mir dienstlich jetzt ein guter Gedanke kommt, dann habe ich ja eigentlich gewerkschaftlich 11 Stunden Pause, bevor ich den nächsten guten Gedanken haben darf. Ja, da müsste ich ja eigentlich morgens im Büro anrufen und sagen, ich kann nicht kommen, denn ich habe ja noch die verordnete Ruhezeit. Also das ist ja für Leute, die eben denkend arbeiten, gelten ja auch spezielle Regeln.
Das stimmt.
Das ist korrekt. So, wobei die meisten Leute sind ja kreativ, wenn sie unter der Dusche sind und haben die besten Ideen.
Eben. Jetzt hast du schon gesagt, Prozesse und Veränderungen, das heißt, und es geht nicht darum, den Drucker anzuschließen. Das heißt, ihr arbeitet für Großkunden, nehme ich mal an, die also sozusagen ihre gesamte Arbeitsinfrastruktur inklusive eben der Prozesse und auch der Frage, wie man zusammenarbeitet, umstellen möchte. Sehe ich das richtig?
Natürlich. Und ich denke, wir sind aber nur ein Teil davon. Wir stellen die technische Infrastruktur zur Verfügung und selbstverständlich können auch beraten, wie das andere Unternehmen machen. Aber das Ganze ist natürlich wesentlich komplexer, wie nur zu sagen, jetzt arbeitet jeder mobil, jetzt haben wir ein Großraumbüro, first come, first served, oder hier habt ihr die App, da bucht ihr euch rein. Davon ist die Begegnungszone, dann begegnet euch mal. Das ist, klingt einfach verordnet, in der Realität ist natürlich jedes Unternehmen anders unterwegs und Behörden nochmal auf einem anderen Level.
Jetzt haben wir natürlich auch viel von technischer Voraussetzung gesprochen, also auch Hardware und so weiter. Wenn wir das Ganze jetzt mal auf künstliche Intelligenz ziehen, wo unterstützt denn künstliche Intelligenz in Zukunft, wenn wir jetzt mal sagen 5 Jahre, kannst auch 10 Jahre sagen, Adrian, uns dabei quasi ein bisschen autarker zu werden und vor allem so nervige Sachen wie Terminabsprachen und E-Mail-Verkehr und so weiter, die ja viel aufhalten, ne? Das sind ja nur so kleine Sachen, wo man, wo es ja jetzt auch Teams und so weiter alles für gibt, damit du halt alles an einem Ort hast, aber irgendwie wird es ja doch immer mehr. Wo kann KI uns da helfen, dass wir bald auch ein bisschen effizienter arbeiten können?
Also erstmal, wenn ich 5 Jahre in die Zukunft schauen würde, dann werde ich wahrscheinlich ziemlich reich.
Lottozahlen von Samstag würden schon reichen.
Kannst du uns auch nicht für nächste Woche Mittwoch sagen.
Nein, schaut, ich denke, wir sind in einer echt epochalen Veränderung. Und wenn wir die technischen Revolutionen anschauen, die wir hatten auf der Welt, war es eigentlich immer, dass wir Muskelkraft oder Kraft, die wir mit Tieren multipliziert haben, mit Pferden zum Beispiel, zu ersetzen, sei das die Dampfmaschine gelesen, Elektrifizierung, was auch immer. Mit der Erfindung des Computers wurde das erste Mal eigentlich Hilfestellung für die sogenannten White Collar, das ist der englische Begriff, sind das eigentlich Büroarbeitsplätze oder Menschen, die nicht primär mit Muskelkraft arbeiten, sondern mit dem Kopf arbeiten, wurde die Arbeit erleichtert. Und selbstverständlich war es dort schon eine Umstellung für viele, die eigentlich sagen, ja, jetzt macht der Computer, und die Befürchtung waren ja auch, ja, der Computer nimmt meinen Arbeitsplatz weg und dann habe ich gar nichts mehr da tun. Genau gleich wie der Industrieroboter meinen Arbeitsplatz wegnimmt und dann habe ich ja gar nichts mit zu tun. Fakt ist, dass das alles eigentlich die Produktivität stark erhöht hat, aber die Arbeitsplätze aber nicht abgenommen, die Arbeitsplätze haben sich verändert. Und der Arbeitsbedarf hat sogar zugenommen. Es wurden zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen und damit auch entsprechend den Wohlstand, den wir heute leben, der ja früher eigentlich undenkbar wäre. Und ich denke, die KI wird genau das Gleiche bewirken, wenn wir anschauen, was mit uns geschieht. Nur, was mir das Sorge bereitet und nicht nur Sorge, sondern auch berechtigte Sorgen für viele Menschen, ist in der Geschwindigkeit, in der das geschieht. Mit der Einführung von ChatGPT wurde es einmal schlagartig auf der ganzen Welt bekannt. Und in der Geschwindigkeit, wie ich sehe, dass KI eingesetzt wird bei Unternehmen, aber auch wie privat, ich habe 12 oder 3 Kinder zwischen 15 und 20 Jahren, wie schnell die von Google auf KI umgeswitcht sind, wie schnell die Prüfungen geschrieben haben mit KI, das haben die Lehrer überhaupt nicht verstanden. Und ich glaube, in diesem Zeitpunkt, und das ist etwas, was viele Leute natürlich beunruhigt, die Geschwindigkeit, wo sich alles umstellen wird.
Ja, das ist auch, was ich im Gespräch mit Leuten oft höre, eben auch die Situation, dass man heute dann mit der sogenannten Schatten-KI konfrontiert ist, dass Leute halt ihre Privatgeräte ins Büro mitbringen und die Sachen, die dort noch nicht erlaubt sind, dann halt einfach erledigen auf ihrem privaten Account mit ihrem Gerät, weil es eben so viel bequemer und einfacher ist, sich was zusammenfassen zu lassen, irgendwie Dinge nachzurecherchieren, und dann ist der Datenschutz und so weiter natürlich ganz, ganz hinten an und überhaupt nichts geregelt. Das ist die Frage, glaube ich, auch deine Frage mit der Geschwindigkeit. Wie kommen wir irgendwie in einen geordneten Prozess? Sind denn die Leute mit denen du so sprichst in den Firmen, für die ihr arbeitet, sind die, sag ich mal, auf einem guten Weg oder muss man da noch Überzeugungsarbeit deiner Meinung nach leisten oder haben alle erkannt, dass jetzt wirklich ein fundamentaler Moment ist, wo man einfach ran muss, die Ärmel hochkrempeln und sich Gedanken machen?
Nein, das haben nicht alle erkannt. Jetzt spreche ich, wenn ich HP intern spreche, wir sind eine Technologiefirma und davon gehe ich aus, dass die Mitarbeitenden bei uns mal per se Interesse an Technologie haben. Und das gehe ich mal bei den allermeisten davon aus und deshalb ist auch, sind wir nicht der Maßstab für die Gesamtwirtschaft. Wenn gehen wir in eine Bank, gehen wir in eine Behörde ein, sprechen wir mit IT-Leuten, sprechen wir mit dem Vorstand, dann sind die selbstverständlich, finden die das toll und wollen das auch. Und dann geht es natürlich zwei, drei Stufen weiter runter und das ist genau richtig angesprochen. Und dann kommt natürlich sehr viel, kommt sehr viel Widerstand, weil die Mitarbeitenden ja sehen, dass das vielleicht heute, morgen gar nicht mehr verlangt wird. Und schon auch natürlich teilweise mit KI rumprobiert haben und sagen, das Ding ist schon verdammt gut. Und wir sind erst zu Beginn und dann die berechtigte Frage kommt, wo ist denn mein Platz in der Zukunft?
Wir sprechen ja auch immer wieder über diese sogenannten Agenten, die einem da einiges abnehmen. Da kann ich dann schon mir vorstellen, dass der ein oder andere Sekretär, die ein oder andere Sekretärin dann denkt, ha, das, was ich jetzt bisher immer gemacht habe, das könnte bald der Computer, die künstliche Intelligenz für mich übernehmen. Aber da dann auch die Frage, ohne so eine Angst schmälern zu wollen. Früher gab es noch Sekretärinnen, die quasi alles mitgetippt haben, und da gender ich jetzt nicht, weil es meistens Frauen waren, was der Chef gesagt hat. Und das gibt es heute auch nicht mehr und oder nur noch sehr selten, vielleicht noch in Arztpraxen, wo die Ärzte ein bisschen älter sind. Das gibt es heute auch nicht mehr und trotzdem sind diese ganzen Frauen damals nicht unbedingt arbeitslos geworden, sondern haben irgendwie andere Felder gefunden. Glaubst du, dass das innerhalb der Branche der Menschen, die in einem Büro arbeiten, auch so sein wird, dass man vielleicht eher eine Entlastung spürt? Wir haben ja jetzt eher eine technische Überlastung im Moment, habe ich das Gefühl.
Ja, da bin ich absolut überzeugt und ich glaube, du hast das auch richtig angesprochen. Die klassische Sekretärin, der Chef konnte kein Zehnfingersystem, konnte einen Computer nicht bedienen, hat die Assistentin zum Diktat gerufen, die hat dann alles dreimal abgetippt und wenn es dann okay war, dann ging der Brief raus per Briefpost und dann kam eine Woche später eine Antwort. Das wurde natürlich immer effizienter. Und damit hat sich auch der Arbeitsblatt der Sekretärin zur Office Managerin, das ist nicht nur ein Titel, verwandelt, denn das ist einfach eine ganz neue Ansprüche an sie gestellt wurde und sie damit mitgegangen ist. Und ich denke, das war kein Problem, weil das über eine gewisse Zeitdauer gegangen ist, über viele Jahre. Ich glaube, die Geschwindigkeit, in der wir jetzt die Veränderung sehen, die befeuert ja primär die Ängste. Daran denke ich, darum müssen wir arbeiten, die Mitarbeitenden mitzunehmen. Bei HP hatten wir da wöchentliche Schulungen, was man mit KI machen kann. Das war eher ein Try and Error und jeder konnte da mitprobieren und eigentlich um die Neugierde der Leute zu wecken und selbstverständlich auch die, die auf Widerstand sind, auf eine gewisse Art und Weise abzuholen, dass wir auf einer Reise sind. Wer sich dem total verweigert, und da bin ich bei euch, der wird in sehr kurzer Zeit Schwierigkeiten haben, noch eine Arbeit zu finden.
Aber was mich interessiert, wir kommen ja jetzt wirklich an des Pudels Kern, finde ich. Wenn du gesagt hast, viele Leute haben Fürchten dann, also die, das kenne ich ja auch, die denken so, noch gerade bin ich hier wichtig, aber das KI-System wird immer besser. Noch gibt dem noch zwei Generationen und es kann viele Sachen besser als ich. Das ist ja so eine Befürchtung, wo ich mich frage, aber warum haben die Leute nicht aus dem Wissen, was du gesagt hast, dass es eigentlich bei allen technologischen Veränderungen immer mehr Arbeit am Ende des Tages für die Menschen war, warum haben die nicht den Mut, jetzt zu sagen, ich gestalte jetzt hier die neuen Prozesse so mit, dass ich mich eben nicht abschaffe, sondern im Gegenteil mich als sozusagen mit meinem KI-Team wichtiger denn je mache, weil ich bin derjenige, der kann eben die ganzen Agenten und das Ganze hier managen, die Qualität sichern, kontrollieren, neue Dinge machen, die wir vorher nicht konnten. Also oder andersrum, wie kriegen wir die Leute in so eine Haltung stärker eben, ja, delegieren zu wollen, managen zu wollen, als zu sagen, ich bin jemand, der robotisch halt abarbeitet und bitte nimm mir das nicht, nimm mir meine Tabellen nicht weg.
Ich denke, es sind ja mehrere Punkte. Das eine ist das absolut normale menschliche Verhalten, in dem, dass man eigentlich in eine Verteidigungsposition geht, wenn was Neues kommt und man sieht, oh, das ist eine gewisse Gefahr, das ist nichts wie menschlich. Und ich glaube, das ist ein Prozess da gehen die einen sehr schnell durch und die anderen brauchen länger. Das zweite ist natürlich die Prozesse in den Unternehmen, die sind nicht auf KI ausgelegt. Die allermeisten Prozesse, die Workflows, die wir haben, die sind eigentlich einerseits vom Computerprogramm vorgegeben, das ist der eine Prozess, und dann wurden sie natürlich von Menschen gestaltet. Und es gibt selbstverständlich ganze Management-Layer, die sind eigentlich damit beschäftigt, Daten zusammenzutragen, Daten zu analysieren, Daten weiterzugeben, dann die Entscheide, die kommen, weiterzugeben. Das ist eine Arbeit, die durchaus einen gewissen Anspruch hatte, diese Daten zusammenzutragen und zu analysieren. Das braucht es morgen nicht mehr. Und dass da natürlich Widerstand von diesen Mitarbeitern kommt und sagen, ja, aber das und das kann das System nicht, also und dann die Fehler suchen.
Die Leute, die schöne Präsentationen für Quartalszahlen und sowas machen.
Zum Beispiel. Oder eine Analyse von einem Kunden. Das kann ich heute extrem schnell mit KI machen. Für das brauche ich nicht mehr Tage, die dafür gearbeitet
werden. Aber lass uns kurz dabei bleiben. Die Analyse für den Kunden, sagen wir mal, früher haben die Leute sich dann durch Datenbanken mit Zahlen durchgewühlt und kannten genau, wussten genau, wo sie gucken müssen, wie sie die Zahlen zusammensuchen mussten, kannten also, sagen wir mal, auch komplizierte Tabellen und so Strukturen und so weiter, konnten dann eben mit sehr viel Handarbeit dort diese Berichte und Zahlen rausziehen. Jetzt lässt du ein KI-System drauf, droht nicht die Gefahr, dass am Ende des Tages niemand mehr das ganze Zahlenwerk oder das ganze Datenwerk versteht und man einfach in ein paar Jahren, dann, ich komme jetzt mal so auf eine Gefahr, in ein paar Jahren, man durch diese, sage ich mal, Abkürzung KI dann niemand mehr hat, der das wirklich versteht, was da drunter liegt, und dann eben auch vielleicht die KI Dinge raushalluziniert, die gar nicht drinstecken?
Absolut möglich. Und ich nehme da immer das Beispiel, wenn jemand Jurist ist, oder wir hatten eine größere juristische Abteilung, und die jungen Juristen, Abuni, was tun die ersten Jahre? Die lesen Verträge durch, die man kriegt, die malen das an mit dem Marker, was man anschauen sollte, und dann wurde jede Seite unterzeichnet und mit paraffiert, damit man weiß, diese Zeit ist vom Juristen gelesen, und dann ging eigentlich, kam eine Zusammenfassung zurück für die Risiken, die man hat, und dann hat man eine Abschätzung vorgenommen. Das gibt es heute bereits nicht mehr. Also da werden die Verträge werden automatisch bei uns von KI gelesen, die spucken da nur raus und sagen, okay, diese Klauseln müssen noch anschauen, und die Juristen in der Firma, die Stelle hat sich gewandelt, die sind eigentlich heute bei Verhandlungen dabei. Die sind Teil des Verhandlungsteams, wenn es um Verträge mit Kunden geht. Aber die klassische, und damit komme ich auf deine Frage zu sprechen, diesen klassischen Unterbau, die ersten Jahre, die eigentlich ein Jurist damit verdrängt, Verträge zu lesen, damit auch lernt, das wird wegfallen. Und das ist durchaus dann auch eine Gefahr, dass wir dann ein paar Jahren hochspezialisierte Mitarbeiter haben, aber die eigentlich den ganzen, sage ich mal, diesen Ochsengang gar nicht mehr durchgegangen sind und das auch nicht mehr könnten. Und das ist jetzt nur ein Beispiel, das wird bei ganz vielen Berufen geschehen, durchaus. Aber ich glaube, da wird kein Weg daran vorbeiführen, weil kein Unternehmen sagen wird, ich werde noch 4-5 Jahre lang meine Juristen mit diesen, sage ich mal, einfacheren und nicht sehr attraktiven Arbeiten beschäftigen, die trotzdem sehr lehrreich sind.
Wir hatten das ja schon öfter mal in verschiedenen Themen bei unseren Podcast-Folgen, dass man so die Anfänger, die streicht man. Das hast du zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwie sagst, ich mache bald nur noch Filme mit KI. Klar, die großen Schauspieler wird es weitergeben, aber die Jungschauspieler, die dann irgendwann zu großen Schauspielern werden, oder nehmen wir Synchronsprecher, oder nehmen wir Anfangsmoderatorinnen beim Radio, die sich noch so ein bisschen hin und her stolpern, durchstammeln und so weiter, ne? Denkt man sich doch, dann wollen wir es doch glatter haben, die werden dann ja auch nie groß. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem. Aber was würdest du denn sagen, Adrian, was kann ich denn heute machen, wenn ich in einem Büro arbeite und Angst davor habe, dass die KI mir den Job wegnimmt? Wie kann ich mich denn da jetzt darauf vorbereiten, dass ich mich nicht überflüssig fühle? Wie kann ich KI vielleicht auch so nutzen, dass ich selber denke, ich werde nicht überflüssig?
Ich glaube, das Erste, ich schaue, wie wir das bei HP gemacht haben. Wir haben eigentlich ziemlich schnell die Mitarbeiter bei uns mit KI ausgerüstet. Das heißt, mit Microsoft Copilot, ganz einfach. Wir haben die Mitarbeiter bei uns mit sogenannten KI-fähigen Notebooks ausgerüstet. Nicht von A bis Z, aber die Leute, die eigentlich mal daran Interesse haben, können sich melden. Wir haben in Deutschland da sehr breit KI-fähige Notebooks ausgerollt. Das fällt uns ein bisschen einfacher, da wir die Notebooks selber herstellen. Das ist nichts anderes, ein KI-fähiges Notebook ist nichts anderes. Das hat eigentlich einen zusätzlichen Prozessor drin. Dann haben wir nichts anderes gemacht, als wir haben Stunden definiert, wo man sich da einbringen konnte. Und wenn man was Cooles gesehen hat oder ausprobiert hat, haben wir das miteinander geteilt. Das ist ein bisschen, ich würde nicht sagen Bastelei, aber ganz zu Beginn haben wir da echt sehr viel Freiheiten gehabt und konnten uns damit beschäftigen. Und da hat sich jemand einen tollen Hintergrund gebastelt mit Prompts. Und dann haben wir gesagt, den will ich auch Und das sind einfache Sachen, oder jemand hat Präsentationen erstellt oder hat eine Analyse gemacht von einer Review und hat das dann vorgestellt. Und da kommt sehr schnell Neugierde auf, weil ich eigentlich den Erfolg oder das einfachere Arbeiten liegt ja auf der Hand. Und das zweite Aha-Erlebnis für viele Leute ist, dass es nicht komplexe Programmierfähigkeiten braucht, sondern eigentlich ziemlich einfach ist. Und das war für uns dann so ein beschleunigender Effekt. Wir sind aber schnell an die Grenzen gestoßen, weil eigentlich, wie ich es bereits erwähnt hatte, die Prozesse bei uns gar nicht auf KI abgestimmt waren und teilweise auch nicht sind. Und dann steht natürlich, wird die KI im Einsatz gebremst. Selbstverständlich kommen dann noch Betriebsrat mit seinen Bedenken. Dann gibt es legale Diskussionen über KI. Da kann ja nicht jeder unbegrenzt tun, was er will. Das sind dann wieder die Einschränkungen. Aber ich glaube mal, die Freude bei den Mitarbeitern zu wecken auf eine positive Veränderung, das ist das sicher das Wichtigste, das wir gesehen haben. Ich vergleiche das immer ein bisschen mit dem iPhone, wie das iPhone kam, wie die Leute das sich da gegenseitig erklärt haben, was jetzt eine App kann, weil das wusste ja zu Beginn kein Mensch und was die Vorteile waren. Deshalb geht auch die Durchdringung der KI so extrem schnell und kommt nicht nur von sehr jungen Menschen aus, die per Definition neugierig sind, sondern geht eigentlich durch sämtliche Altersgenerationen durch.
Würdest du mitgehen? Ich denke, ich habe das Gefühl, in den heutigen Prozessen wahnsinnig stark reguliert. Die Leute können kaum noch was entscheiden. Die können eigentlich nur noch das eine Häkchen setzen, was für sie erlaubt ist. Und dann kommt die nächste Person, die kann das nächste Häkchen setzen. Wir haben uns doch eigentlich wir wollten alles transparent und fair und so weiter machen. Aber man kann es auch so sehen, dass wir uns eigentlich entmenschlicht haben und wie Roboter in einem Rädchen, in einem System arbeiten, sozusagen unseren Kopf nicht mehr so stark brauchen, sondern eben, ich kann gar nichts entscheiden. Ich möchte gar nichts entscheiden, ich setze ja nur hier mein Häkchen. Und ob diese KI jetzt eine Chance ist, zu sagen, wir bringen eben auch wieder Menschlichkeit zurück, dass Leute eben auch was sagen, ich kann in diesem Rahmen was entscheiden und da stehe ich dann auch für gerade. Das ist dann meine Entscheidung, ich habe diese Sache jetzt so gemacht und im Zweifelsfall kann jemand fragen und ich kann erklären, warum ich sie so gemacht habe. Also auch zu überlegen, ob wir doch insgesamt vielleicht in eine etwas, ja, einen Kulturwandel an der Stelle brauchen, zu sagen, auch Verantwortung zu übernehmen und für seine Dinge gerade zu stehen, was wir eigentlich versucht hatten, ich sag mal, in der alten Bürokratie abzuschaffen.
Ja, selbstverständlich. Ich denke, es ist ja kein Mensch, der sagt, ich bin total überflüssig, ich muss mir mein Häkchen hier setzen. Und ich erinnere mich immer gerne an diesen Charlie Chaplin-Film vor 100 Jahren, genau, der in der Fabrik gearbeitet hat und eigentlich total sinnlos diese Schrauben angezogen hat und man die Produktivität erhöht, indem man einfach die Geschwindigkeit des Fließbandes erhöht hat. Das hat sich ja nicht verändert, dass eigentlich die Unternehmen immer effizienter werden wollen und auf neuen Wegen suchen, um Kosten einzusparen, weil das schlussendlich eine wettbewerbsrechtliche rechtliche Frage ist und dass Mitarbeitende das Gefühl haben bei einer hohen Arbeitszeitung, dass sie nicht mehr wirklich gewertschätzt werden oder dass eigentlich das, was sie tun, überflüssig ist, dass sie sich selber melden und sagen, mein Job ist eigentlich total überflüssig, das ist unwahrscheinlich. Das geschieht eigentlich eher selten, ist dann eher so, dass die Mitarbeiter gehen und sich eine interessantere Möglichkeit oder Arbeit suchen. Aber ich glaube, das war immer ein Prozess zwischen effizienten Suchen und auch Einsatz von Technologie, um etwas effizienter und besser zu gestalten und eingefahrenen und eingeschliffenen Prozessen. Und es gibt ja in jeder Unternehmen gibt's die offizielle Organisation und es gibt die inoffizielle Organisation. Das kann nur schon, ja, ich weiß nicht, was die, ja, fragt den oder die weiß alles. Das ist ganz klar so ein Hinweis auf eine inoffizielle Organisation, ohne die viele Unternehmen übrigens nicht funktionieren würden.
Und wenn die mal krank sind, diese Personen, hui.
Und wenn die mal krank sind. Ja. Aber da kommt natürlich jetzt KI rein, was uns ganz neue Möglichkeiten gibt, ganz neue Informationen gibt drin und dann natürlich auch Prozesse sehr schnell hinterfragt werden können, weil einfach untergeordnete Stellen bereits wissen, was zu tun ist, bevor das die ganze Kette hoch und runter geht in Unternehmen, die Zahlen hochgehen, die Zahlen runtergehen. Ich habe heute viel schneller Zugriff, wenn mich etwas interessiert, wo ich früher 1-2 Tage hatte, bis ich eine Rückantwort gekriegt habe und ich entsprechend schneller reagieren kann. Das ist definitiv auch eine Frage im Wettbewerb mit anderen Unternehmen, wer da hier mehr einsetzt und wer mehr darauf setzt. Und das sehen wir auch, wie viele Unternehmen rein investieren in die KI, verbunden mit einer sehr großen Hoffnung, natürlich dann auch den entsprechenden Mehrwert zu ziehen. Und Unternehmen, die gar nichts tun, die werden wahrscheinlich dann eher Probleme kriegen.
Aber ich möchte trotzdem noch mal trichtern, vielleicht dahin, dass wir in irgendeiner Art und Weise, je mehr Technik in unser Büroalltag und unser Leben gekommen ist, desto differenzierter wurde ja unsere Arbeit und desto mehr fühlen sich Leute überlastet. Glaubst du denn, und vielleicht auch mal mit ein paar konkreten Beispielen, dass KI uns da tatsächlich etwas abnehmen kann? Oder wird's sozusagen noch breiter gefächert, weil, wie wir von Aljoscha als Idee gehört haben, wir dann sozusagen auch noch Chef von mehreren KIs sind, die wir halt in irgendeiner Art und Weise für uns arbeiten lassen.
Ja, wir haben eine Umfrage gemacht vor etwa einem Jahr, diesen sogenannten HP Work Relation Index, wo wir die Mitarbeitenden gefragt haben, was für ein Verhältnis sie zur Arbeit haben. Und die Zahlen waren verheerend, wie wenig Mitarbeitenden ein gesundes Verhältnis zur Arbeit hatten. Und das macht ganz viele Gründe haben wir das auch. Technologisch war sicher ein Teil, dass sie sagen, das Zeugs funktioniert nicht, wann ich es brauche. Und das natürlich dann einen gewissen Stress auslöst, wenn die Tools das nicht können oder der Computer nicht das, was man will. Das ist das eine. Das andere natürlich selbstverständlich die kulturellen Veränderungen nehmen, wo man die Leute mitnehmen muss. Ich glaube, jede Generation behauptet von sich aus, dass sie härter arbeitet wie die Generation vor ihr. Jetzt, wenn wir mal die reinen Arbeitsstunden anschauen im Vergleich zu früher, haben die abgenommen. Punkt.
Ja,
wenn ich jetzt
das aber anschaue,
dass ich früher meine Arbeit gemacht habe, auch wenn ich 12 Stunden dort war, dann war ich nach Hause, dann hatte ich Ruhe. Heute wird es schwieriger, weil ich dann vielleicht um 23 Uhr nochmal rasch die Mails checke oder im Urlaub die Mails rasch checke, was sie alle sagen, was ich nicht tun sollte, vielleicht auch nicht vorgesehen ist im Reglement, und mich dann 2 Stunden im Kopf rumdrehe und sage, okay, hätte ich jetzt, was geschieht denn jetzt dort? Und dann bin ich auch nicht eigentlich eher am Arbeiten, wie dass ich mich erhole. Also deshalb ist das schwierig abzuschätzen, aber selbstverständlich, jede Generation, glaube ich, kommt mit neuen Herausforderungen. Wir sind hier mit neuen Herausforderungen von der KI. Meine Aufgabe hat sich bei HP schon geändert. Wie ich vor einiger Zeit gearbeitet habe, du hast es vorhin richtig angesprochen, mit Meeting-Protokollen. Jedes Meeting hat ein Protokoll, das wurde erstellt, das wurde abgenommen. Das läuft heute alles automatisch. Ich kann mehrere Meetings fernbleiben und wirf dann zwar schon einen Blick drüber und sage, okay, das ist jetzt wichtig für mich oder das ist nicht wichtig für mich. Also ich habe auch eine extreme Effizienzsteigerung und das nimmt mir auch viel Stress raus, weil ich parallel eigentlich mehr Sachen machen kann, wie ich vorher hätte machen müssen. Also ich kann viel mehr parallel arbeiten, wie vorher einfach nur seriell möglich war. Ist nicht unbedingt so, dass es den Druck rausnimmt, ja.
Genau das, ja. Dann kannst du ja nicht mehr sagen, sorry, in dem Meeting war ich nicht, muss mir jetzt jemand zusammenfassen, sondern das ist dann auch etwas,
genau,
wo du wieder drauf gucken musst.
Ich habe das Protokoll nicht gekriegt, das war nicht im Protokoll, ist so, oder? Aber ich glaube, was KI nicht kann, um auch auf deine Frage zurückzukommen, also die zwischenmännliche Interaktion ersetzen. Das wird nicht gehen. Also komme ich wieder zurück auf, ich kann zwar parallel können hier Meetings stattfinden, die wichtig sind für mich, und ich kriege dann auch das Protokoll entsprechen und die Zusammenfassung rasch entsprechen, aber ich sehe nicht die Mimik, wenn jemand was gesagt hat. Eine gewisse Zögerung, sind die Zahlen korrekt? Ja. Oder ja. Das kurze Zögern, also diese Warnsignale, wo ja der Mensch eigentlich sehr, oder auch die positiven, ich spreche jetzt Körpersprache, ich spreche Ausdruck, diese Interaktionen, ich glaube, das wird KI nicht hinkriegen. Der Mensch ist schlussendlich nicht nur eine 0 und eine 1 und KI ist eine 0 und eine 1, auch wenn sie sehr viel kann. Und ich glaube, das Weiterentwickeln der Mitarbeitenden, um dort einen Mehrwert reinzubringen, ich glaube, das ist extrem wichtig.
Aus eurer Umfrage der Arbeitszufriedenheit, und das, wir hatten es vorher so zwischen den Zeilen ja mal gesagt, auch die heutige Software ist natürlich nicht an allen Ecken und Enden ein Traum. Und auch die Prozesse sind nicht ein Traum. Also viele Leute fühlen sich ja auch überlastet oder unterfordert und Ähnliches, dass man das auch mal festhält, ne, bei aller Angst, die man vor der Zukunft hat, dass man sagt, die gegenwärtige Arbeit ist ja in vielen Aspekten auch nicht das, was man sich so wünschen würde, wenn man jetzt auf der grünen Wiese wäre und eigentlich diesen Moment jetzt mal als Stunde Null zu begreifen und zu sagen, lass uns noch mal drauf gucken und uns wünschen, wie es besser werden kann. Das finde ich schon auch. Also das muss man den Leuten auch immer, die Leute immer mal wieder dran erinnern. Ich sage immer, schau dir mal das Menü einer Tabellenkalkulation an. Da möchte sich eigentlich kein normaler Mensch mit beschäftigen.
Ich würde mal sagen, ich hätte einen wesentlich entspannteren Tag, wenn alle Programme, die ich am Tag so nutze, und das sind natürlich im Radio dann nochmal mehr als in der Verwaltung und so weiter, wenn die alle einfach reibungslos funktionieren würden. Das würde mir auf jeden Fall ganz viel Mental Load abnehmen.
Vor 30 Jahren, als ich junger Student an der Uni war und dann einen Studentenjob hatte und mein Doktorvater, der anerkannte Professor, irgendwann mal aus seinem Büro über den Flur rief, kann man nicht irgendwas mal einfach so machen? Dann haben wir gedacht, ja, das hat lang bei dir gedauert, diese Erkenntnis. Nein, man kann eigentlich, das fand ich eine sehr, sehr gute Erkenntnis. Nein, eigentlich kann man, liebe Semin, nichts einfach irgendwie so machen und es klappt. Davon reden wir ja bei KI, der Do-What-I-Want-Button, der Knopf, auf den ich drücke und dann macht der Computer, was ich will. Das wäre zumindest mal der Traum, dass wir da hinkommen, dass die Systeme auch wissen, was wir wollen. Aber dann sind wir schon wirklich, glaube ich, wieder in der nächsten KI-Entwicklungsstufe.
Aber natürlich, ich glaube schon, dass das der Weg ist. Da ist die KI natürlich schon, die lernt sie uns ja auch kennen, wird für uns immer einfacher. Und ich glaube schon, dass es ein Punkt ist, der natürlich das Leben nochmal vereinfacht, aber auch wieder beschleunigt. Und das heißt ja nicht, dass wir dann eigentlich diese Beschleunigung, die wir haben, durch Nichtstun ersetzen. Ich komme wieder auf die Hängematte zu sprechen. Sondern dass einfach die Arbeitslast dann entsprechend hochgeht, weil ja jeder weiß, die Assistentin muss jetzt nicht 2 Stunden Protokoll abschreiben, weil das Protokoll ist da, dann kann sie was anderes tun. Das ist ja nicht, dass sie dann rumsitzt. Das sind eigentlich die ganzen Effizienzsteigerungen. Und ich glaube, da werden wir große, große Schritte sehen in der Zukunft. Und kein Mensch wird zurückgehen wollen, wenn ich jetzt darauf deine 5 oder 10 Jahre.
Ja, und wo glaubst du denn, wird KI die ersten merklichen Veränderungen bringen im Büro?
Ich glaube, die Veränderungen sind schon da. Es ist eine rasend schnelle Entwicklung, die wir haben. Genau gleich, wie wir vor ein paar Jahren gegoogelt haben. Und da haben mich meine Kinder gefragt, ja, wie habt ihr das was nachgeschaut, bevor es Google gab? Und dann haben wir gesagt, ja, wir hatten noch das Lexikon. Und bei uns ist es, du musst nicht alles wissen, aber du musst nur wissen, wo nachschauen.
Genau.
Es wurde dann mit Google überflüssig. Und wenn wir heute Abfragen stellen an ChatGPT oder an Gemini, dann googelt kein Mensch mehr. Und in ein paar Jahren habe ich meinen Kindern gesagt, werden Menschen euch fragen, junge Menschen, was ihr habt noch gegoogelt? Das ist der gleiche Outdated, wie ich ein Lexikon nachgeschaut habe.
Der Brockhaus.
Genau.
Google ist der Brockhaus der 2020er Jahre.
effektiv.
Ja. Ich habe einen alten Film gesehen, da haben die was eingegeben und dann kam da so eine Liste mit Webseiten zurück.
Da musste man sich dann durchsuchen,
zusammensuchen.
Mein Gott.
Zuerst mal durch die Werbung durchklicken.
Klicken musste man erst Urlaub buchen.
Jetzt gehe ich an meinen Büroarbeitsplatz zurück und denke daran, dass die Zukunft eigentlich schon da ist, Adrian.
Ich hoffe, du hast einen Agent, der dir diesen Podcast zusammenschneidet.
Nein, das mache ich per Hand.
Ja, die wunden Punkte, Adrian, und das am Ende. Aber ich glaube, sagen zu können, du hast ja so ein paar Vorhersagen gemacht für die nächsten 3 bis 5 Jahre. Ich würde sagen, wir telefonieren dann einfach nochmal im Podcast in 2, 3 Jahren und schauen, wie es weitergeht in diesem dynamischen Umfeld. Das waren jetzt wirklich schon mal tolle Einblicke aus HP und sozusagen Konsorten. Aber ich denke, sollten wir dringend mal dann auch zeitnah irgendwann weiterverfolgen, denn es geht, wie du gesagt hast, die Geschwindigkeit ist ja ein Teil des Spannenden. Ich sage mal nicht Herausforderung.
Hm. Natürlich. Und ich denke, Prognosen sind dann schwierig, wenn sie die Zukunft betreffen.
Danke, dass du heute unser Dankeschön. Gast warst. Das war sehr, sehr spannend. Vielen Dank, Aljoscha. Wir sehen uns und hören uns nächste Woche wieder.
Ciao, Semin.
Ciao.
Tschüss.
KI und Jetzt ist ein Podcast von SR, RBB und dem Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. Den Podcast gibt's in ARD Sounds und überall da, wo es Podcasts gibt.
Und wenn ihr gleich den nächsten Podcast hören wollt, dann haben wir jetzt noch einen Tipp für euch, und zwar Berlin Code, den Politik-Podcast aus dem ARD Hauptstadtstudio.
Das ist Linda Zervakis, die kennen wir noch aus der Tagesschau. Die spricht da mit ARD-Korrespondentinnen und Korrespondenten über das, was in dieser Woche in Sachen Bundespolitik so los war. Aber nicht über das, wo alle reden, sondern über das, was hinter den Kulissen passiert und was die wissen und teilen dürfen.
Und auch, wie wir das entschlüsseln können, ne? Ist ja auch oft so ein Code, der da verwendet wird, weil in den Reden, Entscheidungen und all dem dazwischen, da gibt es eben diese Codes, die wir normalos manchmal vielleicht gar nicht so richtig verstehen und die im Nachrichtenalltag in so einer kurzen Meldung in der Tagesschau auch zu kurz kommen. In Berlin Code halt eben nicht, da wird das besprochen. Und alle Folgen, die findet ihr in der ARD Sounds App oder überall da, wo ihr sonst gerne Podcasts hört.